30 minutes left.
Ah, frohes neues Jahr und Folge Nummer 377 von 30 minutes left, liebe Arne.
Hallo, lieber Holger, und frohes neues Jahr natürlich auch dir und unseren Hörenden. Wir trinken heute Monster Energy Ultra Gold ohne Zucker.
Mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
Und Ananasgeschmack.
Und Nektar von Ambrosia verhalf nach der griechischen Mythologie den Göttern zur Unsterblichkeit. Okay, bla bla bla, whatever. Interessant. Schmeckt gut.
Ja, finde ich auch. Der ist auch schon eine Weile verfügbar. Ich hoffe, dass der standardmäßig im Sortiment bleibt. Monster wechselt da ja auch ab und zu mal.
So genau. Kenne ich mich damit nicht aus. Ich verfolge das nicht so. Hast du ein schönes Silvester gehabt?
Das ist natürlich total lustig, weil während der Aufnahme war das noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass ich eines gehabt haben werde mit Raclette essen und spielen und rausgehen und ein bisschen Feuerwerk sehen. Viel weniger Feuerwerk sehen als vermutet, weil viel mehr Leute einfach schlau sind und kein Feuerwerk mehr machen.
Das glaube ich. Bezweifle ich ganz stark.
Andererseits höre ich auch jetzt schon die ganze Zeit irgendwelche Kanonenschläge und genau. Finde also das ganz furchtbar, ehrlich gesagt.
Ja, hier wurde letzte Nacht oder die letzten Nächte schon richtig viel geböllert. Ich wohne hier ja auch in der Nähe von so großen Mehrfamilienhäusern, wo,
das hast du aber viele, schön gesagt.
Wo viele Leute drin wohnen. Die dann natürlich auch die Masse der Möglichkeiten von Leuten, die dann böllern, erhöhen. Ne? Also wenn du nur neben drei Häusern wohnst, können nur drei Leute böllern. Aber wenn du neben einem Haus wohnst, wo 100 Leute drin wohnen, dann hast du halt 100 potenzielle Leute, die böllern können. Mhm.
Vor allen Dingen ist es ja auch ein Hochhaus und dieses Hochhaus hat auch einen super Ausblick. Das heißt, die haben auch selber ein Interesse daran, da viel zu sehen und so.
Nicht nur ein Hochhaus.
Richtig.
Ja, anyway. Mal abwarten, wie das gewesen sein wird. ich werde wahrscheinlich vielleicht sogar ins neue Jahr hineinschlafen sein. Nein, wie war die Zeitform jetzt?
Foto 3.
Ich bin vermutlich in das neue Jahr hineingeschlafen oder so. Mhm. Also wir haben nicht großartig was vorgehabt. Sondern einfach, wir werden einfach Korean Fried Chicken gemacht haben in der Friteuse.
Was ist denn Korean Fried? Ich kenne Chicken Fried.
Ja, Chicken, so frittiertes Hähnchen und dann mit so einer koreanischen Soße halt.
Ah, okay.
Und ja, das ist immer so das Letzte, was ich in der Friteuse mache, bevor ich das Öl auswechsle. Weil davon wird das Öl nämlich relativ dunkel und so. Und dann kann ich mal sagen, ich habe so eine Friteuse, wo ich das Öl rauslassen kann und dann kann ich das in den Kühlschrank stellen. Also steht nicht die ganzen Tage in der Friteuse drin. Aber ich mache halt normalerweise keine Pommes da drin. Ne?
Ah, ja.
Und wenn ich so ein paar Mal Pommes drin gemacht habe, irgendwann muss das Öl ja gewechselt werden. Und dann mache ich noch einmal Fried Chicken und dann gibt's neues Öl.
Das heißt, du hast unten so einen Hahn wie bei so einem Bierfass und dann kannst du da das Öl rauszapfen.
So ähnlich, ja. Also nein, da ist so eine Schublade drin und der Hahn, der lässt das dann in diese Schublade ab. Mhm. Und dann kann ich diese Schublade rausnehmen und die ganze Schublade, die hat noch einen Deckel, okay. Die ganze Schublade in den Kühlschrank
stellen. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich schlau.
Genau. Das ist ganz cool, das ist ganz praktisch. Also da... Ja, wir haben ein Spiel gespielt.
Richtig, wir haben gespielt Thin Ice. Das passt ja zum Wetter nicht so richtig. So warm wie das momentan ist, gibt's gar kein Eis, nicht mal dünnes. Wir spielen einen Pinguin namens, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Quentin Duncan. Und es ist ein Intellivision-Spiel. Das bedeutet, man muss wieder wissen, dass so eine Intellivision-Konsole eigentlich einen Controller mit so einem Zahlenpad hatte, den man hier auch wieder mit den Schultertasten auf dem Evercade aufrufen muss, wenn man das da drauf spielt, um dann zu bestätigen, wie viele Spieler man selber ist. Ich bin meistens ein Spieler. Und dann muss man entern und dann also das E auf diesem Tastenpad drücken. Und dann kann man das Spiel spielen. Beschreib's doch mal.
Ich finde Ich finde dieses Tastenpad, was dann hochkommt, nochmal sehr, sehr klein unten in der Ecke. Nur das finde ich ein bisschen nervig.
Ja, aber es soll halt auch nicht stören. Ich glaube, das ist schon Absicht.
Ja.
Aber es ist sehr klein, ist richtig.
Also genau, man spielt einen Pinguin, man fährt auf dem Eis herum und auf diesem Eis dort sind dann andere Kreaturen, die da rumwabbeln und man muss die quasi umrunden, um dann das Eis zu brechen, also ein Loch in das Eis schneiden, damit diese Kreaturen ins Wasser fallen. Mhm. Da sind dann unter anderem, keine Ahnung, Polarbären, die kann man noch einfrieren mit einer anderen Taste, die einen jagen. Man kann so Shrimp-Cocktails, heißt das, glaube ich, einsammeln, damit man schneller wird, die da rumliegen.
Ach, man wird schneller. Ich habe nicht verstanden, was die machen, ehrlich gesagt.
Und es gibt einen Seehund. Und der Seehund, der möchte einen immer nehmen und jonglieren, weil Seehunde jonglieren ja mal alles auf der Nase. Mhm. Das wissen wir ja.
Na klar.
Und der Seehund, der läuft halt auch so, glaube ich, relativ zufällig über dieses Eis. Und wenn der aber die Spur, also man hinterlässt immer so eine kleine Spur hinter dem Pinguin. Und wenn der Seehund diese Spur findet, dann läuft er einem hinterher und ist natürlich auch schneller als man selber, um einen zu fangen. Den kann man abschütteln, indem man sehr zickzack fährt oder indem man ins Wasser fällt. Und zwar das Wasser von den Löchern, die man vorher gemacht hat. Weil der Seehund kann nämlich nicht schwimmen, der Pinguin kann aber schwimmen. Also man kann selber durch das Wasser durchschwimmen und auf einer Seite wieder rauskommen.
Wobei das auch nicht stimmt, weil der Seehund auch ab und an ins Wasser geht.
Okay, bin ich nicht bemerkt.
Ja. Und die Story von dem Spiel finde ich übrigens ganz witzig, weil das sind nämlich die Freunde, diese schwarzen wackelnden Dinger, sind die Freunde von unserem Duncan, unserem Held, Pinguin. Und der möchte die aus Spaß ins Wasser schmeißen. Und dieser Seehund ist quasi so die Eisparkpolizei und will das verhindern, dass da Spaß passiert. Mhm. Also wir sind so ein Prankster quasi. Ja. Und ich finde das Spiel ganz witzig. Das macht irgendwie Spaß für eine Weile. Wenn man verstanden hat, was man machen muss, ist es erheblich besser als vorher. Und ich habe mich gefragt, ob dieses komplette Spielprinzip nicht auch auf ein Tron-Theme gepasst hätte.
Genau, mich hat das auch an Tron erinnert, also an diese Lightbike-Races da. Mhm. Und es hat mich auch so ein bisschen an Snake erinnert.
Ja, genau.
Aber das hängt halt damit zusammen, dass man halt so eine Spur hinter sich herlässt. Das ist ja bei Snake und bei Tron auch so.
Ja, richtig. Aber war ganz witzig, also es ist irgendwie ein lustiges Spiel.
Ja. Genau, und halt relativ cool. Also man hat immer so ein Bildschirm große Level, wo dann was passiert und dann kommt ein, wenn man das dann geschafft hat, wenn man alle seine, im ersten Level irgendwie drei Freunde dann ins Wasser hat fallen lassen, dann kommt ein Eiswagen, so ein wie aus dem Schlittschuhstadion und der macht die Löcher wieder zu, was so ein Eiswagen ja eigentlich auch nicht macht.
Der Duncan fährt auch diesen Eiswagen.
Ja. Das ist sehr lustig,
das Spiel. Das ist ein sehr nettes Spiel, ja, genau. Kann man relativ problemfrei auch der ganzen Familie zeigen.
Das ist aus welchem Jahr? Ich weiß es jetzt
gar nicht. 86. Oh, witzig übrigens. Funny Titbit steht hier in der Anleitung noch drin. George Sanger, bekannt als The Fat Man, hat hier seine Musik auch zu diesem Spiel beigetragen. Den kenne ich aus dem Spiel The Seventh Guest, beziehungsweise dessen Nachfolger The Eleventh Hour. Mhm. Das waren so Grusel-Rätselspiele früher. Und die Musik ist absolut fantastisch von dem. Und hier wäre es mir jetzt aber nicht aufgefallen, dass das der gleiche ist, aber es war offensichtlich eines seiner frühen Werke.
Ja.
The Fat Man. Ja, witziges Spiel. So, nächstes Mal spielen wir ein Spiel, was wahrscheinlich gruseliger ist. Das heißt nämlich Night Stalker und ist auch auf der Intellivision Collection 1. Ich will ja immer gerne die gleiche Cartridge, damit ich nicht wechseln muss. Aber wir haben...
Man kann auch einmal in die Woche die Cartridge wechseln.
Ja, das kann man auch mal machen, das ist richtig. Ja. Wenn man sowieso gerade auf dem Grusel-Trip ist, dann kann man ins Altonaer Theater gehen und kann sich da das Musical The Addams Family angucken. Das habe ich nämlich jüngst getan. Und es war tatsächlich ganz witzig. Ich wusste von der Addams Family gar nichts. Also ich kannte irgendwie so 2-3 Figuren, aber das war's. Ich wusste, dass es irgendwie diesen Butler gibt und dass es irgendwie so ein Wuschelwesen gibt. Und so eine Hand. Die Hand tauchte tatsächlich in diesem Musical nicht auf, aber es war ein sehr nettes Musical. Es ging im Grunde um so eine Liebesgeschichte. Wednesday, die Tochter der beiden älteren Adams, hat sich nämlich verliebt in einen normalen Menschen und die sollte dann quasi, sollten die Eltern sich kennenlernen bei einem Dinner im Haus der Adams Family. Und das ist dann ein bisschen eskaliert natürlich, wie das zu erwarten war. Mhm. Und es ging aber natürlich auch gut aus am Schluss. Und es waren einige, also es waren sehr, sehr viele coole Rollen da drin. Ich glaube, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sich alle sehr gefreut haben, dass sie diese Rollen da spielen dürfen, weil die schon alle sehr skurril und witzig waren für sich genommen. Irgendwie der Bruder, Paxley heißt der, hatte eine witzige Rolle und der glatzköpfige, man weiß nicht genau, was es ist, ein geschlechtsloses Wesen, sagt sie von sich selbst, wurde jetzt von einem Mann gespielt. Wie hieß der Jeddah? Nee, Dexter, Chester, naja, irgendwie so, also die Figuren waren jedenfalls alle sehr gut und ich kann
Uncle das Stück Fester?
Sehen. Fester, danke, richtig. Oh, Fester! Jetzt fällt mir auf, bei Monkey Island, der Sheriff, der sah genauso aus und hatte denselben Vornamen wie dieser Fester. Das ist interessant. Das ist bestimmt auch eine Allegorie, weil die Addams Family gibt's nämlich wohl seit 1938 in Comicform. Dann gab es da auch sehr viel, sehr früh schon irgendwie Fernsehserien zu. Und jetzt gerade läuft ja irgendwas auf Netflix dazu.
Wednesday.
Wednesday, genau.
Über die Tochter.
Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, mir das irgendwie mal näher reinzuziehen, diese ganze Welt. Wusste ich nicht viel drüber.
Ja, ist ganz lustig, ne? Ist halt so ein Comedy-Horror.
Genau, richtig. So sehr morbider Humor. Also, ja. Mama, ich kann nicht einschlafen. Warum das denn nicht? Naja, da ist kein Monster unter meinem Bett. Ach, ich bin sicher, das Monster hat sich irgendwo anders in deinem Zimmer versteckt. Also, so diese Art ja. Der Humor ist schon irgendwie charmant.
Ja, ja, ja.
Nächstes Thema, gar nicht horrormäßig, also für mich schon gedanklich. Ich würde das nämlich nicht wagen und ich bin da sehr, sehr stolz auf meinen lieben Freund und meine liebe Freundin Alexander und Alexa Waschkau nämlich. Die haben sich jetzt mit Hoaxilla komplett selbstständig gemacht zum 1.1. diesen Jahres 2023. Und das möchte ich einfach mal würdigen hier an dieser Stelle. Und Leute, guckt euch hoaxilla.com mal an. Die machen einfach sehr coole Podcast-Zeug und auch inzwischen Videoproduktionen bei den Wild Mics. Und das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Und die bekommen tatsächlich so viel Unterstützung, dass sie sich das finanziell auch leisten können, von dieser Unterstützung jetzt zu leben. Und das finde ich total großartig, diesen Schritt zu gehen. Großartig. Hier absoluter Shoutout an Alexander und Alexa. Schön groß.
Die haben jetzt auch, und das ist auch, sind auch die einzigen in meinem Podcatcher, die jetzt so zwischen den Jahren relativ viel rausgehauen haben, was mir halt echt gut hilft, weil ich verbringe zurzeit halt relativ viel Zeit im Park de Bébé, im Laufstall mit der Kleinen. Und das ist halt immer gut, wenn ich auf einem Ohr ein bisschen Podcast hören kann.
Ne? Ja.
Also mit dem anderen Ohr höre ich der Kleinen so, wie sie rumbrabbelt. Viel brabbeln ist ja nicht, quieken. aber auch mit dem anderen Ohr so ein bisschen Podcast hören, das ist halt immer echt gut. Und da haben die beiden mir jetzt echt geholfen zwischen den Jahren.
Zwischen den Jahren. Oh, ich habe herausgefunden, warum es zwischen den Jahren heißt.
Warte, nicht sagen. Das kannst du mich, habe ich mich in der Podcast-Folge, in der aktuellen Gala Be Neat In, kommt das als Frage vor.
Oh, sieh an. Okay, erzähl. Über die Podcast-Folge natürlich.
Ja, also Gala Be Neat In kennst du? Da war ich schon mal zu Gast. Das ist eine Rätselshow, dessen Name ein Anagramm ist von der Originalfolge, der Originalsendung. Mhm. Also es ist nicht genial daneben, sondern Gala Be Neat In. Und da werden halt Fragen gestellt und da kam unter anderem war da in der Folge, die jetzt gerade rausgekommen ist, die Frage, woher kommt die Redewendung zwischen den Jahren? Und da diese Frage wurde sehr schnell beantwortet von jemandem, der aus Buxtehude lebt. Und entweder wir hören, die Leute können sich die Podcast-Folge anhören oder du kannst auch gerne selber erzählen, wenn du es unbedingt möchtest.
Nee, muss ich nicht unbedingt erzählen. Lass uns die Leute, also ne, es ist auch einfach im Internet nachzugucken. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr einfach entweder diese Podcast-Folge hören oder ihr könnt auch einfach nachgucken. Auf jeden Fall hat es ein tatsächlich historische Bewandtnis und ist nicht einfach ein dummer Spruch von dummen Leuten, sondern historisch gewachsen.
Ja.
Genau. So. Was haben wir noch? Covid-Impfungen Nummer 1, 4 und 5.
Genau. Wir, also ich, meine Frau und unsere Tochter, wir waren bei der Covid-Impfung. Für mich war das die 5. Impfung, für meine Frau war das die 4. Impfung und für unsere Tochter war das die 1. Impfung. Die kriegt für die Grundimmunität tatsächlich 3 Impfungen. A 3 Mikrogramm Wirkstoff. Das ist ein Drittel von dem, was ein Erwachsener bekommt pro Shot. Mhm. Und wir haben das alle sehr gut vertragen. Also meine Frau hatte so ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle, aber das ist ja jetzt...
Ja, gut.
Das ist halt, da hast du halt bei Impfung, ne? Weil egal, was du für eine Impfung. Ich habe mal wieder nichts davon gemerkt und auch unsere Tochter hat sich nichts anmerken lassen davon.
Sehr gut.
Was ja ein sehr gutes Zeichen ist.
Ja.
Ja, und...
macht die denn Geräusche, wenn man sie piekst oder hat sie das auch über
ja, sie gehen macht lassen? Ein Geräusch, sie hat ein kurzes Geräusch gemacht, als wenn sie gepiekst hat, aber das ging dann auch relativ schnell vorbei. Das war bei den vorherigen Impfungen, die man so als Baby bekommt, da hat sie deutlich mehr geschrien. Mhm, okay. Also das war ganz gut. Und das war sehr lustig. Das war nämlich genau an dem Tag, als alle Medien davon berichtet haben, dass Christian Drosten gesagt hätte, die Pandemie wäre vorbei. Mhm. Und genau an dem Tag haben wir uns impfen lassen nochmal. und ich glaube, das, was die Medien berichtet haben, stimmt auch nicht genau. Der hat nämlich, glaube ich, nicht gesagt, die Pandemie ist vorbei, sondern das
kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nach der Winterwelle wird die Immunität der Bevölkerung so hoch sein, dass die Pandemie langsam in einen endemischen Zustand übergeht. Oder sowas in der Art hat er gesagt. Aber er hat nicht gesagt, ab jetzt ist keine Pandemie mehr und Corona ist vorbei.
Ja.
Das hat er nicht gesagt. Aber das haben viele Medien und auch eine Partei, die in der Regierung ist und gelb-blaue Faden schwenkt, hat das auch gesagt. Mhm. Also wer ist das? Hier, Marco Buschmann, was ist der noch? Justizminister, der meinte dann, ja, da müsste man ja jetzt alle Corona-Maßnahmen fallen lassen.
Ja, der.
Was halt eine totale falsche Schlussfolgerung davon ist, von dem, was die Wissenschaft sagt.
Ja, ich habe auch noch nie einen größeren Unfall gehabt und deswegen lasse ich jetzt meinen Gurt auch sein, so.
Genau.
Ich habe mich tatsächlich auch pieksen lassen, aber nicht um was reinzutun, sondern um was rauszuholen. Ich war nämlich Blutspenden. Das ist mein Aufruf hier an euch alle. Blutspenden einfach sehr gut. Es gibt
Hast du überhaupt Blut in deinem Körper oder warst du eher Koffeinspenden?
Bin ich mir nicht so sicher, aber sie haben das jedenfalls tonlos genommen und auch die ärztlichen Untersuchungen, die man da dann ja auch quasi kostenlos bekommt. Es gibt immer alle Nase lang so ein Blutbild, wird da abgenommen und dann geguckt. Na, also falls du irgendwelche Geschichten hast, die über Blut rauszufinden sind, weil die wollen halt auch kein Murksblut haben, prüfen die das dann ab und zu. Mhm. Und dann erfährst du das natürlich, ne? Wenn du keine Ahnung, was für Krankheiten damit alle festgestellt werden können, aber jedenfalls würdest du das erfahren, wenn du Blut spendest. Und es gibt halt einfach viel zu wenig Blutkonserven und die freuen sich über jeden und jede, die da Blut spenden. Vorausgesetzt, sie haben nicht eine von diesen Fragen falsch beantwortet, weil jedes Mal, wenn ich da hingehe, muss ich so einen vierseitigen Fragebogen beantworten. Und da sind sehr, sehr skurrile Geschichten. Irgendwie waren sie zwischen 1968 und 1986 in London unterwegs oder offensichtlich sind da irgendwelche Krankheitsgeschichten passiert. Und da wollen die sich halt absichern, dass es nicht so ist. Mhm. Und was ich aber auch sehr cool finde, das habe ich dieses Mal bei Blutspenden, das war meine, ich glaube, 6. Spende insgesamt jetzt, habe ich jetzt erst begriffen, es gibt einen freiwilligen geheimen Selbstausschluss. Also wenn du beispielsweise genötigt wirst, von deiner Firma dahin zu gehen und zu sagen, hey, wir sind alle voll Vogue und wir spenden jetzt Blut, so alle gemeinsam, und du möchtest aber nicht verraten, dass du beispielsweise Sex mit sonst wem hattest, dann kannst du da hingehen und kannst die Fragen alle beantworten. Natürlich dann unwahrheitsgemäß. Kannst aber hinterher, nach der Spende, wirst du gefragt, möchtest du tatsächlich, dass diese Spende verwendet wird? Mhm. Und dann kannst du Nein sagen. Und das ist halt geheim. Und wenn du also dich quasi nicht preisgeben willst, oder was weiß ich, ne, du bist irgendwie Mann und gehst mit deiner Frau dahin und war es jetzt leider in den letzten 4 Wochen 12-mal fremdgegangen oder so. Und möchtest das deiner Frau lieber auch nicht sagen, dann kannst du das auch darüber quasi das Blut dann nicht benutzen lassen und musst dich da aber nicht verraten. Und das finde ich ganz faire Geschichte.
Ja.
Und wie gesagt, Blutspenden immer gut. Sucht euch jemanden, der Blutspenden entgegennimmt und abnimmt. So, hier in Hamburg gibt es da diverse Dienste. Ich werde da tatsächlich auch für bezahlt, wobei das Bezahlen hätte ich jetzt dieses Mal fast vergessen, weil mir das einfach nicht so wichtig ist. Ich gehe da lieber hin, weil ich weiß, dass es hilft. So, und die 18,50 Euro, die ich da für diese Spende jetzt bekomme, sind da nicht der ausschlaggebende Grund. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich mehr Geld haben wollen würde, da auch wöchentlich Plasma spenden. Denn bei der Plasmaspende, da wird quasi das Blut gefiltert und dann wird das Plasma da rausgeholt und dann kriegst du aber die Flüssigkeit in großem Maße wieder zurück. Deswegen kannst du das häufiger machen. Und beim Männern ist es tatsächlich so, die dürfen nach 2 Monaten wieder und bei Frauen nach 3 Monaten, weil Frauen andere Blutgeschichten haben. Ja, und deswegen.
Ja, Frauen verlieren ja einmal im Monat auch deutlich mehr Blut.
Genau.
Als Männer.
Richtig.
Wahrscheinlich hängt es damit zusammen.
Würde ich jetzt mal vermuten. Genau. Und es soll auch wohl irgendwelche gesundheitsfördernden Maßnahmen zu haben, Blut zu spenden, weil es sich dann häufiger erneuert. Aber da habe ich mich nicht genauer mit befasst.
Ja.
Jedenfalls habe ich dieses Mal vergessen, was zu trinken vorher. Und das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Vorher viel essen und trinken, weil mein Blutfluss war einfach echt schlecht. Und ich musste die ganze Zeit mit der Hand pumpen. Und das passiert halt nicht, wenn ich vorher einfach 1 Liter Wasser trinke, weil dann freut sich der Körper auch, die Flüssigkeit wieder loszuwerden.
Mhm.
Genau, so viel dazu.
Ja, ich hatte leider noch nie Blut spenden. Ich hatte aber schon ein paar Mal Blut an den Fingern. Und da muss man sich die Finger abwaschen mit Seife.
Mhm.
Und meine Frau wollte eine neue Seifenschale haben. Und ich habe diesen 3D-Drucker mir vor ein paar Wochen gekauft.
Ja.
Und dann meinte sie mal, kannst du mal eine Seifenschale drucken? Bis sie dann, ich so, ja, gib mir ein Design und dann mache ich das. Und dann hat sie mir kein 3D-Modell gegeben, leider, sondern hat mir gesagt, wie es aussehen soll.
Wie eine Muschel.
Nee.
Wie 3 Muscheln.
Auch nicht, sondern relativ einfach. Und dann habe ich ein 3D-Modell erstellt, ein zweiteiliges. Also ihr war wichtig, dass die Seife von unten gut ventiliert wird, ne, damit die wieder trocknet. Und dass das Wasser gut abfließen kann, was dann halt da runtertropft eventuell von der Seife. Und dann habe ich eine Seifenschale modelliert und bei Thingiverse hochgeladen für Leute, die es auch ausdrucken möchten.
Aha.
Man kann es noch ein bisschen modifizieren. Also ich habe auch die Originaldatei mit hochgeladen für Fusion 360. Weil ich glaube, also die besteht aus 2 Teilen. Das Unterteil, wo die Wasserrutsche quasi drin ist. Und dann das Gitter, was man oben drauf packen kann oder was man da reinlegen kann, wo da die Seife drauf liegt. Das Gitter, ich habe das jetzt mit 2 mm dicke Stärke gedruckt, könnte man wahrscheinlich ein bisschen stärker drucken, damit es ein bisschen stabiler ist. Also es ist ein bisschen bouncy, ne?
Mhm.
Aber es ist ganz cool geworden.
Aber da drückst du dich auch nicht drauf, also.
Genau, da drückst du dich nicht drauf. Also die liegt da sicher drauf, die Seife, ne? Aber falls es jetzt irgendwann mal bricht, und dann würde ich das Ganze nochmal vielleicht mit 3 mm Stärke oder sowas drucken.
Ja. Ja, cool. Womit hast du das gemacht, dieses 3D-Modell?
Mit Fusion 360. Das ist ein Programm von Autodesk. Und ich komme da einigermaßen mit zurecht. Auf der Arbeit benutze ich ja 3D Experience beziehungsweise Katia von Dassault. Und das kostet aber richtig viel Geld. Und Fusion 360 ist für den Heimgebrauch kostenlos.
Okay.
Und da kannst du irgendwie dann 10 Designs mitmachen und dann sagen sie irgendwann auch, du musst jetzt mal bezahlen. Aber du kannst die Designs auch wieder löschen und dann einfach, also du hast 10 aktive Sachen, die du bearbeiten kannst. Und so viel bearbeite ich ja als Privatperson selten.
Ja.
Und deswegen hat sich das, glaube ich, auch sehr etabliert, diese Software für 3D-Design, für 3D-Drucker-Kram.
Mhm,
ja, cool. Weil es halt relativ kostenlos ist, oder weil es kostenlos ist.
Und dann kannst du das einfach als STL-Datei exportieren?
Genau.
Und dann kommt das da rein, kannst du bei Thingiverse dann hochladen und...
Genau, ich habe es als STL-Datei bei Thingiverse und Thingiverse erstellt dann automatisch auch so ein Vorschaubild.
Ah.
Also das muss man gar nicht selber machen.
Okay, aber das Foto ist schon von dir, ne?
Das Foto ist von mir, genau. das Foto und das Bild von dem zusammengebaut, von der zusammengebauten Seifenschale ist der Screenshot, ist auch von mir. Und dann gibt es noch ein Screenshot oder so ein Bild, wo das so ein Blau ist auf einem Gitter und das ist tatsächlich von Thingiverse selber.
Das ist auch 3D, ne? Also das ist nicht nur ein Foto, sondern da kannst du offen auf den Knopf drücken und dann kannst du
voll oh ja, das sehe ich jetzt, das, ja.
Voll
ja.
Schön das ganze Modell angucken.
Genau.
Ja. Ja, sehr cool. Finde ich gut. Dinge machen und teilen, sehr gut.
Genau, weil das ist halt eine relativ einfache Seifenschale, ne? Das ist jetzt keine hoch großartiges Design. Und da habe ich gedacht, könnte man das mal ein bisschen verteilen.
Ja.
Ich wollte es mit 3D-Modell noch anpassen, dass das parametrisiert ist, dass du einfach sagen kannst, ich will eine Seifenschale haben, die irgendwie 50 cm breit ist und dann macht er eine automatisch, generiert er automatisch eine.
Ja, ich habe immer diesen riesen Klotz Seife.
Genau. aber das habe ich noch nicht gemacht.
Ja.
Ist jetzt auch nicht so schwer. Zurzeit muss man halt in die Zeichnung reingehen, in die Skizze und einfach die Werte anpassen, dann passt sich das auch schon an. Das sollte eigentlich alles so skalieren.
Mhm, okay.
Genau. Wir haben ja unsere letzte Folge vor Weihnachten aufgenommen und diese Folge nehmen wir jetzt nach Weihnachten auf. Zu Weihnachten habe ich meinen Eltern ein Bilderrahmen geschenkt, einen digitalen Bilderrahmen.
Ah.
Digitale Bilderrahmen sind ja eigentlich ein bisschen lame, ein bisschen doof. Aber ich habe ja denen einen Bilderrahmen geschenkt, den ich mit meinem iPhone von woanders aus bespielen kann. Das ist ganz lustig. Also ich kann jetzt bei mir auf dem iPhone sagen hier, dieses Foto, was ich hier habe, das möchte ich gerne, dass es auf dem Bilderrahmen bei meinen Eltern, die 200 Kilometer entfernt wohnen, erscheint und dann erscheint das da.
Das ist tatsächlich witzig.
Das ist vor allen Dingen praktisch, weil die wohnen halt 200 Kilometer entfernt und bekommen halt nicht ganz so viel mit von unserer Tochter.
Mhm.
Also ist ja nicht so, dass die irgendwie nebenan wohnen würden. Und so kann ich denen halt immer Bilder auf den Bilderrahmen von unserer Tochter schicken. Das fand ich eine lustige Idee und das habe ich denen geschenkt. Das wollen wir jetzt auch meinen Schwiegereltern schenken irgendwann im Sommer.
Die wohnen ja noch ein Stück weiter weg, oder?
Die wohnen noch mal ein paar Kilometer weiter weg, genau. Und dann können die auch mal Bilder bekommen.
Cool. Das ist eine coole Geschichte, finde ich gut.
Genau, ich habe der ist von Aura Frames, hört sich ein bisschen seltsam an, sieht auch so ein bisschen aus wie Chinese No-Name-Produkt, hätte ich fast gesagt. Funktioniert aber ganz gut und ich habe das bei Bits und so gehört und der Timo hatte das da empfohlen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, probierst du das auch mal aus.
Die sehen halt auch einfach aus wie echte Bilderrahmen. Das finde ich ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, also ne, zu den Zeiten, wo ich mich für digitale Bilderrahmen interessiert habe, weil das die größten bezahlbaren Bildschirme waren, die man so kaufen konnte, waren die Bildschirme einfach so unfassbar schlecht, dass du das sofort gesehen hast, dass es A, ein Bildschirm ist und B, das Bild kaum erkennen konntest. Abgesehen davon erinnere ich mich an so eine Geschichte von HP, dass du einfach eine etwas geänderte ID eingeben konntest und dann hast du die Bilder von wem finde ich anders gesehen.
Mhm.
Aber das sind wahrscheinlich alles Probleme, die du heutzutage nicht mehr hast. Von daher könnte man sich das durchaus nochmal angucken. Und diese hier sehen jetzt tatsächlich ganz gut aus.
Genau, ich habe den tatsächlich bei mir vorher zu Hause ausgepackt gehabt und eingerichtet.
Mhm.
Also ich hatte den dann mit meinem iPhone schon verbunden und ich hatte schon das, was WLAN, was ich bei mir im Mac gespeichert hatte, wo ich dachte, das würde meinen Eltern gehören, eingetragen. Weil dann war eigentlich die Idee gewesen, die schließen das nur noch an Strom an.
Ja.
Das Ding verbindet sich automatisch mit deren WLAN und sie können die Bilder sehen. Hat leider nicht funktioniert, weil ich das falsche WLAN, ich hatte wohl einen alten WLAN-Namen dort eingetragen und
okay.
Da musste meine Mutter das nochmal korrigieren. Das war dann aber auch kein Problem, weil sie das auch hinbekommen.
Ja.
Also die muss dann auch nochmal die App installieren und dann nochmal das WLAN richtig einstellen. Aber das ging. Also ich habe sie ja übers Telefon da durchgeleitet und dann war es kein Problem. Also es ist jetzt nichts super Kompliziertes.
Ja. Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, gerade für solche Geschichten. Es gibt ja diverse Gründe, warum man anderen Leuten Fotos zeigen will. So und
ja.
Ja, cool.
Genau. Zwischen den Jahren, meine Frau und ich an.
Oh, wo kommt das denn her, Mensch?
Hatten meine Frau und ich auch noch unseren Hochzeitstag. Und meine Frau, die trinkt mehr Kaffee als ich. Also ich trinke morgens Kaffee und dann war's das. Aber meine Frau trinkt halt vormittags nochmal und dann nachmittag nochmal einen Kaffee und so. Und da ist es immer ein bisschen anstrengend, wenn man immer eine komplette French Press voll macht, wie das, was ich halt morgens mache. Und wir hatten so eine Pump-Espresso-Maschine. Und wir haben eine Siebträgermaschine. Mhm. Aber beides ist ein bisschen anstrengend, jedenfalls für sie. Also meine Frau wollte gerne eine Nespresso-Maschine haben. Also wo man so eine Alu-Kapsel reinpackt, auf den Knopf drückt und dann kommt der Kaffee raus.
Ja.
Das Problem bei diesen Nespresso-Maschinen oder anderen Kapselmaschinen ist halt, die sind halt zum einen, der Kaffee ist halt super teuer. Ne? Da bezahlst du halt für irgendwie 5 Gramm Kaffee bezahlst du so viel, wie normalerweise ein halbes Pfund kostet. Fast gefühlt. Ist nicht ganz, aber ist schon relativ teuer. Und sind halt auch echt schlecht für die Umwelt. Ne? Also wenn dieses Aluminium, angeblich kann man das gut recyceln und angeblich, wenn du das dann halt so einen Espresso-Laden zurückbringst, dann machen die das vielleicht auch. Aber zum einen haben wir hier nicht so einen Espresso-Laden und zum anderen glaube ich nicht, dass die meisten Leute das wirklich zum Recyceln bringen, sondern die schmeißen dann einfach in den Müll. Würde ich jedenfalls vermuten. Das sind auch meine Erfahrungen von anderen Orten, wo ich so solche Maschinen kenne. Mhm. Also vor allen Dingen aus dem Büro. Und deswegen habe ich gedacht, sowas kommt mir nicht ins Haus. Und dann habe ich überlegt, was kann man, also das Wichtige für meine Frau ist, sie einen Knopf drücken und Kaffee kommt raus.
Ja.
Und halt auch, sie trinkt normalerweise Espresso beziehungsweise Americano, also verlängerten Espresso, mit Wasser verlängert. Also auch nichts irgendwie großartig mit Milch und bla bla bla, sondern einfach nur einfach zu bedienen und schwarzer Kaffee soll rauskommen. Und da habe ich eine Chibo Esperto Café gekauft. Für ihr zum Hochzeitstag. Für sie zum Hochzeitstag. Und
also für euch zum Hochzeitstag quasi. Oder trinkst du den Kaffee da draus aus Prinzip nicht, weil es ihrs ist?
Nee, ich trinke den Kaffee da draus nicht, weil ich halt morgens viel Kaffee trinke und da reicht das halt nicht. Da trinke ich halt aus meiner French Press oder aus unserer French Press und danach trinkt sie halt nur Kaffee.
Na gut.
Und tassenweise, ne? Es kann sein, dass ich ab und zu mal da mit Kaffee rausmache, aber normalerweise wird sie das wohl hauptsächlich benutzen, das Ding. Und jetzt so nach ein paar Tagen gefällt ihr das wirklich sehr gut. Also vor allen Dingen, was ihr sehr gut gefällt, ist, dass es halt nicht so viele Knöpfe hat, das Ding. Sondern das hat, das ist halt nur nichts Kompliziertes, weil theoretisch bräuchte sie nur einen Knopf. Irgendwie einen Knopf, wo drauf steht Kaffee und dann kommt Kaffee raus. Alles andere wäre eigentlich egal.
Ja.
Und der hat halt zwei verschiedene Knöpfe für Kaffee. Einmal Kaffee mit viel Wasser und einmal Kaffee mit wenig Wasser. Mhm. Und dann hat er noch einen Knopf mit, ich brauche mal ein bisschen mehr Bohnen, weil ich will stärker Kaffee. Und der hat einen Knopf mit heißes Wasser durchspülen oder verlängern oder Tasse vorwärmen oder wofür du auch mal heißes Wasser haben möchtest.
Ja.
Und das war's.
Hat der ein Wasserreservoir oder schließt du den irgendwie an?
Der hat ein Wasserreservoir.
Okay. Ja. Und die wichtigste Frage grundsätzlich bei so einer Maschine ist ja, wie aufwendig und machbar ist das Reinigen?
Das kann ich dir vielleicht nächste Folge sagen, weil das soll man einmal die Woche reinigen und das haben wir noch nicht gemacht.
Okay, alles klar.
Aber man kann an der Seite eine Klappe aufmachen, da kann man die Brüheinheit rausnehmen. Die soll man unter fließendem Wasser
das ist schon mal gut.
Abspülen und dann einmal mit der Bürste rein und dann war es das. Ne? Also das soll relativ gut schnell einfach möglich sein, glaube ich.
Ja. Okay. Ja. Cool. Ich sehe gerade, es gibt sie in zwei Farben. Welche hast du genommen?
Die schwarze.
Okay. Kein Silber.
Sieht, glaube ich, besser aus als die silberne.
Ja.
Genau. Man kann oben so einen Adapter drauf machen, damit da mehr Boden reinpasst. Den haben wir auch gleich installiert. Der war mit dabei. Und ja, damit man nicht so häufig Boden nachfüllen muss. Und das Ding ist halt, du packst halt normale Bohnen rein. Also du musst halt keine irgendwelche besonderen Kapseln und so einen Scheiß benutzen. Das ist schon ganz praktisch. Also ich bin damit sehr glücklich mit diesem Vollautomaten. Und das ist halt wirklich ein super, also kostet immer noch 200 Euro, aber ist halt immer noch ein super einfacher Vollautomat verglichen mit irgendwelchen 1000 Euro Dingern. Aber für das, was wir damit machen, reicht der dicke.
Ja.
Und der Kaffee schmeckt, meiner Frau.
Das
ist gut. Das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste. Anderes Thema. Ich habe auch angefangen, jetzt wieder ein paar Dinge zu kaufen. Ich habe nämlich eigentlich den Plan, jetzt hier Neujahr 2023 weniger Kram zu kaufen.
Es gibt deswegen halt auch, machst du das alles noch in der letzten Woche.
Es gibt aber doch tatsächlich manche Dinge, die ich ganz gerne sammel und auch gerne komplett hätte. Und eins davon ist dann doch die Evercade Cartridge-Sammlung. Da gibt es ja inzwischen drei verschiedene Farben mit Nummern von 1 bis. Und da habe ich jetzt tatsächlich jüngst ein paar Cartridges bestellt, die mir noch gefehlt haben, und habe demnächst die ersten 27 Cartridges der Standardreihe voll und die ersten 4 der Arcade-Reihe. Und ich freue mich da einfach sehr drüber, weil diese Cartridges sind einfach cool. Also, ne, das ist quasi das Spielgefühl von vor 30 Jahren, dass du quasi so eine Plastikpackung hast, die du aufmachen kannst, wo du zum einen draußen siehst, was drin ist, nämlich irgendwie Screenshots oder Coverbilder von jedem einzelnen Spiel. Vorne ist irgendwie so ein schickes Artwork, wo die alle verarbeitet und zusammengemasht wurden. Und innen drin hast du eine Cartridge, die du dann in dein Gerät stecken kannst. Ob das jetzt der Original Evercade ist oder das Evercade Versus oder das jüngst neu erschienene Evercade EXP. Und dazu gibt's halt diese Anleitung. Und das finde ich alles unglaublich charmant und mag das total gerne. Und deswegen habe ich jetzt einfach noch ein paar Cartridges bestellt. Und freue mich da einfach sehr drüber, dass ich diese Sammlung habe. Und ich habe ja auch tatsächlich ein Regal hier neben meinem Schreibtisch, wo die dann drin stehen. Wo ich eines, also das habe ich selbst gebaut, das Regal. Und deswegen passt die Höhe dieses Regalfachs exakt auf diese Cartridges. Und dass das so gut passt, macht mich einfach auch unglaublich glücklich. Ich bin da manchmal einfach gestrickt, glaube ich.
Ja, und da hast du jetzt einmal zugeschlagen und einfach einmal alles gekauft.
Nee, nicht alles. Es gibt tatsächlich noch einige neuere. Aber man kann bei Funstock die mit einem Rabatt kaufen. Dann zahlt man halt statt 20 Euro wie bei Amazon, zahlt man dann halt irgendwie 18 Euro pro Cartridge. Und das geht bei, wenn man 5 oder mehr kauft. Und deswegen habe ich da jetzt 5 gekauft und noch ein paar bei Amazon, die auch 18 Euro gekostet haben. Ja, und freue mich einfach, dass ich die jetzt habe, diese Sammlung. Vor allen Dingen, weil das ja auch so ein bisschen historisches Spielewissen ist und Videospiele sind einfach auch eines meiner Steckenpferde.
Ja. Und weil wir halt auch diese Spiele hier ja regelmäßig im Podcast spielen.
Genau.
Das ist ja natürlich dann ein bisschen das Problem, dass du dann ja mehr Cartridges hättest als ich und dann wäre es ja die Auswahl ein bisschen schwieriger. Dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich nehme jetzt das hier, sondern du musst erst mal gucken, ob ich das auch habe.
Aber dafür haben wir ja unsere super Seite, da können wir ja nachgucken.
Und vor allen Dingen deswegen habe ich auch einfach auch die Leichen gekauft, die du auch hast, damit ich auch alle habe. Also ich habe jetzt auch tatsächlich jetzt hier Ende des Jahres genutzt und einmal aufgefüllt. Ich habe tatsächlich eine mehr gekauft als du, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass du die nicht gekauft hast. Und die kommt aber erst Ende Januar auf den Markt.
Genau. Die Indie Heroes Collection 2 ist das. Das ist witzig, weil diese Spiele konnte man nämlich monatlich wechselnd jetzt das ganze Jahr über, letztes Jahr, spielen auf der Evercade Versus.
Genau.
Das habe ich mit 2 Spielen von denen gemacht. Und das eine davon, Tapeworm Disco irgendwie, mega gut. Freue ich mich sehr, dass ich das irgendwann nochmal spielen kann. Die anderen habe ich mir nicht angeguckt.
Ja. Genau. Und also ich kriege das irgendwie Ende Januar alles zugeschickt. Und ich habe dann überlegt, diese neue Konsole, die neue EXP und die fehlenden Cartridges, die mir dann fehlen. Weil Evercade will jeden Monat eine rausbringen oder über das ganze Jahr verteilt ungefähr irgendwie 12 oder 11 oder 12 oder sowas. Also gefühlt jeden Monat eine. Und dann habe ich überlegt, dann könnte ich mir eigentlich irgendwie zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten immer die Cartridges, die mir fehlen, selber schenken.
Ja, das ist doch ein Plan. Vor allen Dingen, die bringen ja tatsächlich irgendwie jeden Monat eine raus. Die gibt's seit, ich glaube, Mai 2020. Und die haben jetzt 28 normale Cartridges, irgendwie 9 Arcade Cartridges und Arcade, ja doch.
8.
8?
8. Und Arcade und eine C64.
Und eine C64 Cartridge. Also, da kommt schon eine ordentliche Sammlung zusammen.
Ja.
Und sie haben jetzt auch gerade angekündigt in ihrem Jahresendbrief, dass sie auch für nächstes Jahr irgendwie mindestens schon 11 Cartridges geplant haben. Von denen wir aber nur eine bislang kennen. Also es bleibt spannend, was wir da zu sehen bekommen.
Ja.
Genau. So.
Ja.
Wir haben Borderlands gespielt und das hat richtig Spaß gemacht. Es hat tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass wir unsere Standardzeit von 1,5 Stunden, Max, haben wir überboten um 1/2 Stunde, weil wir kurz vor der Zeit gedacht haben, ach nee, komm, wir machen noch ein bisschen.
Ja, vor allen Dingen, also ich bin mir bei Borderlands nie 100%ig sicher, was passiert, wenn man einfach mitten in einer Map stoppt. Mhm. Also ich weiß, es gibt ja Speicherpunkte und wenn man stirbt, fängt man bei diesen Speicherpunkten auch mitten in der Map wieder an. Aber ich weiß immer nie, vielleicht sollte ich das mal testen, wenn du in der Mitte von der Karte einfach rausgehst und dann beim nächsten Mal wieder anfängst. Ich glaube, dann fängt man immer am Anfang von der Map wieder an.
Kann sein. Oder bei
glaube ich. Ich weiß es immer nicht. Und ich spiele ja Borderlands schon relativ viel und ich weiß es trotzdem nicht, weil ich halt immer zu einem Levelende oder beim Levelübergang aufhöre zu spielen, in der Regel. Und das haben wir halt auch für diesmal wieder gemacht. Ja. Das ist jetzt tatsächlich, wir spielen jetzt gerade die letzte Story-Mission von dem Tiny Tina DLC von Borderlands 2. Mhm. Und sind, glaube ich, kurz vor dem Endgegner. Wenn ich mir das richtig sehe. Ich habe den Stream auf YouTube veröffentlicht, wie immer. Da kann man angucken und dann gehe ich mal davon aus, dass wir am Dienstag wieder spielen werden. Ja. Jedenfalls ist das der Plan. Wenn Familie und sowas alles mitmacht, dann klappt das auch.
Genau. Richtig. Sehr guter Plan. Ich freue mich da sehr drüber. Es ist ja nicht zu Unrecht mein Spiel des Jahres gewesen.
Ja.
Letztes Jahr.
Genau. Ich war zum Podcast zu Gast, haben wir schon von gesagt, bei Galabinidin.
Genau.
Verlinken wir. Und ich habe gesehen Glass Onion. Hast du den Film gesehen?
Noch nicht, aber der steht auf meiner Guckliste ziemlich weit oben, weil ich einfach auch neugierig bin. Ich fand den ersten sehr gut. Der erste hieß Knives Out, Messer raus. Und
Mord ist Familiensache.
War tatsächlich ziemlich cool und ich hoffe, dass der
zweite genauso ist. Das ist ein Krimi. Weiß nicht, wie nennt man das denn? Detektivkrimi. So ein
Whodunit.
Genau. So. Das ist quasi Cluedo als Film.
Genau, ja.
Na, und da gibt es jetzt einen zweiten Teil. Und ich fand ihn ganz gut. Also ich fand den ersten besser, aber der zweite war auch ganz nett.
Okay.
Und da sollen, glaube ich, noch weitere kommen. Also ich glaube, die hatten ursprünglich geplant, dass sie mehrere Fortsetzungen, im März 2021 sicherte sich Netflix die Vertriebsrechte für vielleicht zwei weitere Knives Out Filme. Also einer kommt dann wohl noch mindestens.
Okay, ja, sehr gut, sehr gut. Das erinnert mich tatsächlich, thematisch ist es ja ein ähnlicher Film wie die Hercule Poirot Filme. Da gab es ja inzwischen auch zwei, die thematisch komplett unterschiedlich waren. Das eine war der Orient Express und das andere war Tod auf dem Nil. Mhm. Und auch die beide würde ich empfehlen und hier auch mit in diese Schiene reinschmeißen. Also sehr cool. Kann man
gucken. Kann man ja auch bei Netflix gucken?
Ich glaube, die sind bei Amazon.
Okay, ist ja auch egal. Ja.
Aber auch auf jeden Fall bei irgendeinem Streamingdienst. Vielleicht auch, bei Disney sind sie.
Okay.
Jedenfalls sehenswert. Beide. Und gehen halt in eine ähnliche Schiene, dass du nicht weißt, wer war's und irgendwer stirbt.
Murder on the Orient Express.
Ja, genau.
Okay. Ja, diese Glass Onion und Knives Out, die sind mit James Bond.
Richtig, mit Daniel Craig. Es gibt ja inzwischen sehr viele davon.
James Bonds oder Daniel Craigs?
James Bonds. Ja. Wenn man sich tatsächlich so ein bisschen mehr Spionage-Thriller angucken will, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal Slow Horses empfehlen. Das ist eine Apple TV Plus Serie und die zweite Staffel davon ist jetzt gerade am 30. Dezember 2022 beendet worden. Und direkt an dem Abend dann auch von mir und Angela. Wir haben da einfach uns nicht zurückhalten wollen. Und dann bis um 12:30 diese Serie geguckt, weil die einfach unglaublich gut und spannend ist. Also so schön gemacht, so schön dieses Agentenwesen einfach dargestellt, weil Agent sein ist nicht nur irgendwie mit versteckter Waffe rumrennen und Leute ballern, sondern vor allem so tun, als sei man wer anders, selbstbewusst andere Leute ansprechen. Also es ist einfach sehr, sehr viel Sozialkram drin. Und das funktioniert und wird auch sehr, sehr gut dargestellt in dieser Serie. Und auf die Story möchte ich gar nicht genauer eingehen, weil das vielleicht was verraten würde. Aber die ist einfach unglaublich spannend und sehr gut gemacht. Ich würde bei der ersten Staffel anfangen, weil ihr da die Figuren ein bisschen besser kennenlernt. Und dann die zweite gucken, aber auf jeden Fall beides gucken. Das sind extrem kurze Serien. Die Folgen jeweils gehen zwar lang, irgendwie 45, 50, 60 Minuten oder was, aber es sind nur 6 pro Staffel. Und dann ist es halt schon vorbei, leider. Ja, so, meine Empfehlung. Hast du auch noch nicht reingeguckt, nehme ich an.
Nee, und ich habe auch kein Apple TV Plus mehr.
Okay, also wenn ihr das mal für einen Monat irgendwie geschenkt kriegt und so, guckt euch auf jeden Fall diese Serie an. Die ist einfach super spannend. Schöne Agentengeschichte. Kann man gut mitfühlen. Was ähnlich lange dauert tatsächlich, ist, wenn man einfach so zwei Runden von einem Brettspiel spielt. Wenn dieses Brettspiel das Spiel Dark Ages, das Heilige Römische Reich ist. Ich habe im Jahr 2021 bei der Spieleoffensive, das ist so ein Online-Versender, der inzwischen auch sehr, sehr viele Verlage unter sich hat, habe ich ein 35 € Überraschungspaket bestellt mit einem Spiel drin, was mindestens, 33 hat es gekostet, was mindestens 35 wert ist. Und dann habe ich da bekommen das Spiel Dark Ages, das Heilige Römische Reich. Und das ist ein 4X-Spiel, was bedeutet, ist, man quasi, man exploriert, also man, die 4Xe sind Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Also auskundschaften, auslöschen, ausbauen und Rest habe ich gerade vergessen. Jedenfalls man stellt Figuren auf eine Karte und muss da Gebiete haben und andere Leute dann möglicherweise auch angreifen. Und man kann aber auch Kultur machen und Kirchen bauen und irgendwie seine Wirtschaft am Leben erhalten und Karten spielen aus der Hand. Und das ist ein unfassbar umfangreiches Spiel. Und ich hatte gedacht, die erste Runde hat inklusive Erklärung mit den gleichen Leuten wie die zweite jetzt 8 Stunden gedauert. Und die zweite Runde hat tatsächlich wieder 6,5 Stunden gedauert. Und da habe ich nicht mitgerechnet, habe aber auch die Zeit, also die ist wie im Flug vergangen. Ist ein unglaublich spannendes Spiel. Wir spielen halt im Mittelalter in einer europäischen Welt. Und da gibt es natürlich verschiedene Markgrafen und so. Jeder von uns spielt einen von denen. Und die fangen dann in einem bestimmten Gebiet an und müssen sich von da aus ausbreiten und da Barbaren bekämpfen. Das macht man mit Würfelwürfen, deswegen ist nicht alles planbar. Da muss man halt sein Heer irgendwie aufrüsten und verbessern und kann aber auch gleichzeitig irgendwelche Prachtbauten bauen und verschiedene andere Ausbaustufen machen und kriegt dann am Ende Siegpunkte für alles, was man da tut. Und es gibt verschiedene Siegbedingungen, entweder die Kulturkarten sind irgendwie alle oder die Städte sind alle gebaut. Und diese Siegbedingungen, die treten halt einfach sehr, sehr, sehr spät im Spiel erst auf. Was aber auch ganz gut ist, weil die Karte sehr groß ist. Ich habe in meinem gesamten Spielverlauf jetzt 4 Gebiete gehabt. Also bin nicht von anderen Leuten gestört worden, sondern habe einfach nur 3 weitere neben meinem Startgebiet eingenommen. Und es hätte aber noch viel mehr gegeben. Und man kann sich halt so ein bisschen spezialisieren. Entweder man ist darauf aus, irgendwie die Gebiete zu erobern, wo die Barbaren wohnen, oder man macht halt Kriegen gegen andere Leute. Wobei, das hat jetzt gerade ein Mitspieler von mir gemacht. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat dann haushoch verloren. Krieg lohnt sich also nicht. Er wollte das einfach mal ausprobieren. Und wir haben uns direkt für die nächste Runde zu diesem Spiel auch schon wieder verabredet in dieser Konstellation. 4 Leute im April, weil so ein Spiel, das muss halt auch gut geplant sein, weil ich habe nicht jeden Tag 7 Stunden Zeit, ich fahre da eine Stunde hin, dann baue ich das eine halbe Stunde auf, dann spielen wir das, dann essen wir anschließend, dann fahre ich wieder zurück. Also der ganze Tag ist quasi damit belegt, dieses eine Spiel einmal zu spielen. Aber es ist echt cool, ich freue mich, dass ich das habe. Das kostet halt regulär auch einfach irgendwie über 100 € das Ding. Sind sehr, sehr viele kleine Miniaturen drin. Und es ist cool, also mir gefällt es sehr gut, kann ich empfehlen. Falls ihr mal irgendwo eine Gelegenheit habt, das mitzuspielen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr das jetzt zum allerersten Mal hört, kauft euch das besser nicht, weil das ist dann wahrscheinlich nicht das Spiel für euch. Und sowieso, Brettspiele mitspielen ist immer besser als Brettspiele selber kaufen, weil dann habt ihr sie nicht rumliegen.
Ja, ich habe relativ viele Spiele, so Kartenspiele von Kickstarter, die ich irgendwann mal gekauft habe, die ich noch nie gespielt habe. Das ist eigentlich auch traurig, ne, dass die hier rumliegen und nie gespielt werden.
Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade neue
Kickstarter-Produkte. Ja, eigentlich muss ich mal gucken. Ich müsste mal gucken, welche Spiele ich zu zweit spielen kann, dann kann ich die mit meiner Frau spielen.
Hier, Macro Dojo zum Beispiel ist gerade vorgestern angekommen und direkt davor Ragland Run, ein Solospiel von Scott Alms. Freue ich mich, beide auszuprobieren. Macro Dojo spiele ich tatsächlich online. Ja, Kickstarter ist ja so eine Sache für sich.
Genau. Manchmal hat man noch so kleine Kickstarter-Fails, obwohl immer die Produkte, die man bezahlt hat, ankommen. Ich habe ein Buch gekauft vor einiger Zeit oder gekickstartet. Long Live Mortal Kombat. Mhm. Das ist, heißt sogar Long Live Mortal Kombat Round 1. Das soll wohl mehrere Editionen geben, also nach weitere Bücher. Es ist tatsächlich angekommen jetzt. Es ist relativ dick. Ich habe $50 bezahlt für dieses Buch. Mhm. Was ja eine relativ viel ist für ein Buch, finde ich. Ne? In Kickstarter stand drin, man bekommt das Hardcover-Buch, was mir wichtig war. Man bekommt eine digitale Edition und man bekommt auch dann ein Softcover-Buch, also ein Taschenbuch.
Ja.
Taschenbuch?
Ja. Ja.
Paperback. Ja. So, was bei mir, so, dann hieß es irgendwann, ja, hier, Shipping wird halt nach dem nochmal extra bezahlt. Dann kam das Shipping und dann hieß er, ja, $50 Shipping. Ich so, what? Ich habe $50 für das Buch bezahlt und nochmal $50 Shipping. Und dann habe ich geguckt und tatsächlich hatte er so ein paar, der Typ, der das geschrieben hat, hatte ein paar Probleme mit der Firma, mit der er normalerweise Bücher druckt. Die war wohl deutlich teurer geworden durch Rohstoffmangel und Corona und Ukraine und was weiß ich. Also es kommt aus den USA, das Buch. Ja. Und deswegen musste er das auf eine andere Weise drucken lassen und hat das über Amazon Publishing drucken lassen. Das hatte zur Folge, dass das Buch erst bei Amazon verfügbar war und danach erst die Leute von Kickstarter das bekommen haben. Mhm. So. Dann habe ich geguckt bei Amazon Deutschland. Ah, okay, da kann ich das Buch auch kaufen für irgendwie 34 Euro. Ich sage, okay, ich habe jetzt schon $50 bezahlt, aber bei Amazon gibt es nur das Paperback. Egal, ich will ja das Hardcover haben, bezahle ich nochmal die $50 dazu. Ich bekomme ja sowieso dann zwei Bücher. Ich bekomme einmal das Paperback und einmal das Hardcover. Dann kann ich das Paperback irgendjemandem anders geben, der sich für Mortal Kombat interessiert oder für Fighting Games. Und dann klingelte, habe ich das bezahlt und dann habe ich mal die Versandnachricht bekommen von UPS und dann klingelte es an meiner Tür und dann war der UPS-Mann da und der wollte nochmal $25 haben für Zoll. Mhm. So. Also habe ich jetzt, das habe ich natürlich dann auch bezahlt, jetzt habe ich quasi $100 plus $25, also keine 100, lass es $125 sein, mhm. ne, bezahlt für ein Buch, wo ich eigentlich zwei Editionen hätte bekommen sollen und was ich bei Amazon für 30 bekommen kann.
Das ist schon bitter, ja.
Ist schon bitter, genau. Ich habe dem Typen geschrieben, der ist super nett, ne? Also ich habe mich echt so, ey, das ist so die erste schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe bei Kickstarter. Und habe mir gesagt, also ich habe gesagt, ich kann es verstehen, dass es alles teurer ist und so, ne? Es ist halt echt scheiße, dass ich jetzt 126 bekommen habe, bezahlt habe und nur ein Buch bekommen habe, wo ich normalerweise bei Amazon irgendwie vier Bücher hätte kaufen können zu dem gleichen Preis, gefühlt ungefähr. Nicht ganz viel, irgendwie 3,8 Bücher oder sowas. Und dann meinte er, ja, tut mir leid, bla 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 bla. Und ja.
Kann schade. Er auch nichts machen, ja.
Kann er auch nichts machen. Das ist okay. Aber also was mich mit am meisten gestört hat, war, dass ich halt nochmal bei UPS nochmal Zoll bezahlen muss. Und kann er auch nichts für, weil, aber wenn ich andere Sachen aus den USA bestelle, zum Beispiel bei Limited Run, ziehen das den Zollkram gleich am Anfang ein und da muss man nichts mehr an der Tür bezahlen. Und wenn du es aber an der Tür bezahlst, dann sind die Gebühren, die du bei UPS bezahlst oder auch bei DHL, nochmal deutlich höher. Also bei UPS waren das jetzt irgendwie 14 Euro waren Gebühren und die restlichen 10 Euro waren der eigentliche Zoll oder so. Mhm. Also der Zoll war weniger als die Gebühren. Und das war halt, fand ich halt ein bisschen doof. Und also die E-Mail, er hat mir eine super lange E-Mail geschrieben und hat gesagt, er wird wahrscheinlich auch keine Bücher mehr über Kickstarter machen, weil sich halt einfach, das hat da zu viele Ungewissheiten, wo er die ja nicht einkalkulieren kann.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass ich dann die weiteren Bücher von dieser Reihe mir einfach bei Amazon kaufen werde, auch wenn ich dann leider wahrscheinlich nicht das Paperback. Nee, weil ich dann wahrscheinlich das Paperback bekomme und nicht das Hardcover. Aber ja, so ist es halt.
Das ist es halt dann auch nicht wert. So, definitiv nicht.
Genau.
Ja. Ja, tatsächlich, also ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit Zoll, gerade jüngst. Ich habe Klamotten bestellt gehabt, auch über Kickstarter finanziert und dann irgendwie in deren Shop noch drei Teile dazu bestellt und war irgendwie bei $200 oder so. an Wert dieser Klamotten. Und man darf offenbar nicht über 144 kommen, weil dann die Wahrscheinlichkeit für Zoll so viel höher ist, dass es sehr, sehr wahrscheinlich kommt. Und siehe dann, kam das Paket bei mir an, aber nicht bei mir an der Tür, sondern nur ein Zettel, dass ich zur Post soll. Und da stand dann halt drin, habe ich ja bei der Post gefragt, wieso ist denn, ich war doch da. Haben sie gesagt, nee, wir nehmen einfach kein Geld mehr an der Tür. Zoll übrigens hier 100 Euro. Und dann habe ich quasi für diese Klamotten 300 Euro bezahlt für vier Teile. Eine Hose, zwei Hemden und ein Longsleeve. Sie sind schon schön und ich hätte sie auch tatsächlich nicht anders bei Amazon für 35 Euro kaufen können. So, aber das mache ich nie wieder. Also Kickstarter ist so unfassbar unattraktiv geworden, dadurch, dass diese Unwägbarkeiten einfach kommen und also gerade Kickstarter aus den USA kommen zu lassen. Das ist einfach, mache ich einfach nicht nochmal. Bei den Spielen, die ich jetzt tatsächlich alle vorbestellt habe, da rechne ich bei keinem damit, dass es Zoll gibt, weil die meisten Spiele tatsächlich aus China kommen und dann über europäische Hubs zu mir wandern werden und nicht erst über die USA. Und deswegen ist es tatsächlich da auch nicht so schlimm. Aber was ich da auch merke, ist, dass der Versand immens teuer geworden ist und dass die Steuern, die Kickstarter darauf erhebt, keine Ahnung, was für Steuern das sind, seit dem 1. Juli 2021 auch erheblich höher geworden sind, so dass es sich quasi für Europäer überhaupt nicht mehr lohnt. Da zahlst du jetzt quasi das Doppelte an Versand und Steuern nochmal drauf. Ne? Wenn du irgendwas für 50 Dollar kaufst, zahlst du 100 Dollar für das komplette Produkt, weil es einfach so immens teuer ist. Und deswegen passt das hervorragend mit meinem Plan zusammen, nichts mehr zu kaufen dieses Jahr. Also wie gesagt, ich habe noch etliche Sachen offen, die da bei Kickstarter dann kommen werden irgendwann. Aber Neuanschaffung werde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegen.
Ja. Ich auch, also vor allen Dingen, keine Ahnung. Muss halt gucken, wirklich, ob die Leute dort auch schon Erfahrung mit haben. Also wenn die Leute Erfahrung mit haben, dass sie Versand berechnen müssen und sowas, ne, dann ist das wahrscheinlich alles ein bisschen sicherer für uns Kunden. Egal.
Genau.
Ihr wisst, was wir meinen.
Richtig.
Mal überlegt, was ihr da finanzieren wollt und unterstützen wollt und guckt vielleicht, ob die Sachen vielleicht sowieso wahrscheinlich sind, dass sie dann auf dem Markt erscheinen, ob das dann auf dem Markt nicht vielleicht einfacher ist für euch, die zu kaufen. Man kauft ja bei Kickstarter nicht, das wissen wir auch, ne? Sondern man unterstützt die Entwicklung und aber manche Sachen werden halt eher als Verkaufen da vermarktet.
Ja, wobei es gibt da auch andere Sachen. Ne? Simon zum Beispiel, das Riesenfirma, die haben dann irgendwie 10.000 Bestellungen von so einem Spiel mit Miniaturen drin. Da finanzierst du schon nicht irgendwie die Entwicklung mit, glaube ich, sondern die würden das eh machen. Die gucken dann halt nur, dass sie das darüber machen. Also deswegen sind auch kleinere Kickstarter-Firmen irgendwie sympathischer. Aber die haben dann halt keine Erfahrung. Das ist halt einfach schwierig alles.
Genau, richtig.
So. Einfach gut. Guckt einfach genau hin, wo ihr euer Geld lasst.
Genau.
So.
Dann kommt gut in dieses Jahr rein. Also nein, ihr seid ja schon drin. Seid gut in diesem Jahr, genau.
Bis dahin, ciao. Bis Dienstagabend übrigens hier, ne? Nicht vergessen, jeden Dienstag jetzt hier gezocke.
Genau. So. Bis Dienstag beim Borderlands Stream.
Ja.
Auf Twitch.
Ja.
Ciao.
Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.